Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Podcast Hamburg 2040, neue Staffel. Ich bin Malte Heine, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Hamburg und freue mich, dass wir heute über ein wirklich spannendes Thema diskutieren, Mobilität, Zukunft der Mobilität, gerade in Hamburg natürlich auch mal ein Thema, was mit viel Diskussionsstoff verbunden ist und die Gemüter bewegt, aber auch viele Chancen bietet für den Standort. Und ich bin immer begeistert, wie viele verschiedene Konzepte hier in Hamburg auch dann zum Einsatz kommen, ausprobiert werden. Ich selber bin viel mit dem Fahrrad unterwegs oder mit meinem eigenen Auto, aber also meine Kinder sind große Fans von Moja, ja, aber nur, weil sie, glaube ich, unseren heutigen Gast noch nicht kennen. Ihr habt nämlich hier den CEO von FreeNow, der bereits seit einiger Zeit bei FreeNow ist, aber seit 2022 CEO und davor eben Marketing- und Kommunikationsaktivitäten im Unternehmen verantwortet hat. Thomas Zimmermann, ganz herzlich willkommen. Toll, dass du da bist. Ne?
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, fangen wir direkt an. Steigen wir ins Gespräch. Vielleicht magst du dich ein bisschen vorstellen mit der Frage natürlich auch, was ist dein Lieblingsauto? Wie kommst du dazu, dass du so diesen Job jetzt machst? Ne?
Ja, ich glaube, wie bin ich bei FreeNow oder damals sogar noch MyTaxi, als ich angefangen habe, gelandet? Da haben viele Sachen gepasst. Zum einen kannte ich das Produkt. Ich glaube, ich bin so mit Nutzer der ersten Stunde, weil ich auch schon in Hamburg war, als das Produkt live gegangen ist.
Bist du Hamburger?
Oder? Nicht gebürtig, aus Nordrhein-Westfalen, aber jetzt seit 2008. Ja, doch seit 2008 in Hamburg. Genau, und habe dementsprechend das Produkt relativ früh genutzt, fand es immer irgendwie wahnsinnig gut. Ja, und dann, als die Anfrage kam, spannende Aufgabe, spannendes Umfeld, gutes Produkt, man ist selber Nutzer, dann fällt die Identifikation natürlich auch nochmal deutlich leichter. Und dann hat das gut gepasst hat auch ja weiterhin gut funktioniert, sage ich mal. Es bleibt ein spannendes, tolles Produkt, es bleibt ein sehr, sehr spannendes Marktumfeld und wir sind noch lange nicht am Ende der Reise, deswegen gibt es da noch genug zu tun.
Aber du hast ja vorher auch andere Stationen gemacht, ne? Ich glaube so Good Games und dann Spieleindustrie insofern, aber das ist ja nicht unbedingt Mobilität, ne?
Nee, ich würde sagen, was sich bei mir sicherlich durchzieht, ist es, dass es eher tech-lastige Companies sind Companies und Umfeldern, die ein spannendes und auch stark wachsendes Thema haben. Ich glaube, das zieht sich so durch meinen ganzen beruflichen Werdegang durch und das hat mit Marketing angefangen und auch da eher die technische Seite im Performance-Marketing und ist dann über den Zeitverlauf immer breiter geworden, immer mehr Themen dazugekommen. Aber ich glaube, so die Tech-Affinität kann man mir nicht absprechen.
Hast du im Tech-Bereich auch studiert oder Ausbildung oder warst du eher so im kaufmännischen Segment?
Ne? Ich komme aus dem kaufmännischen Segment. Ich habe BWL studiert, aber mit einem Schwerpunkt Medien. Das war dann schon, das ist in die Richtung ja, Medientechnik, aber auch Medienrecht. Ja, man hat dann schon mal im Studium damals einen 1000er Kontaktepreis berechnet und so weiter. Da ging es schon so ein bisschen, sag ich mal, weg von der ganz klassischen BWL, weil man konnte das zumindest so wählen. Aber am Ende ist es ein Diplom-Betriebswirt.
Ja, das passt natürlich gut zu Hamburg, auch Medien und Wirtschaft zusammen. Das passt hier. Wo hast du studiert noch?
An der Technischen Universität in Ilmenau.
Ja, spannend. Von NRW über, ich glaube, Thüringen. Ne?
Genau, dann Thüringen und dann nach Hamburg.
Ja, sehr gut. Ja. Und dann bleibt man in Hamburg auch. Also insofern, spannend. Und sagst, du hast auch viel persönlich dieses Produkt genutzt mit MyTaxi und dann FreeNow ist wahrscheinlich jetzt sowieso erste Pflicht als CEO. Aber fährst du lieber selbst oder Taxi? Ja?
Es kommt, glaube ich, total auf den Anwendungsfall an. Also es ist nicht, dass ich ungerne Auto fahre. So, mit meinem Sohn einen Ausflug irgendwie an die See am Wochenende, da kann das schon ganz nett sein. In der Stadt finde ich Taxi unschlagbar. Ich werde zu Hause an der Tür abgeholt, ich muss mir keine Sorgen um Parkplatz machen und wenn viel Verkehr ist, kann das Taxi die Busspur mit benutzen und kann auch noch in die Hamburger Innenstadt fahren, wenn man dahin will.
Und man braucht keinen Parkplatz. Ja?
Genau, und man braucht eben den Parkplatz nicht. Also vom Bequemlichkeitsfaktor her und der Geschwindigkeit finde ich das Taxi unschlagbar. Aber es kommt total darauf an. Ich laufe auch gerne. Also es ist wirklich anwendungsvoll bezogen. Ich bin da nicht dogmatisch festgelegt auf unser Produkt.
Das ist natürlich jetzt schon mal ein, finde ich, super Plädoyer auch für das Taxi-Geschäft. Du hast ja bei FreeNow auch einen Strategiewechsel hingelegt, so vom Carsharing hin zum Taxi.
Ja, ja, also ursprünglich ist FreeNow immer schon Taxi gewesen. Ja, das ist als Taxi-App, als MyTaxi, ursprünglich sogar mal als One-Touch-Taxi in Hamburg gegründet worden. Und wir haben über den Zeitverlauf die Plattform weiter geöffnet. Wir haben weitere Mobilitätsdienste eingebunden, das Carsharing mit ShareNow, Miles und Sixt, haben wir die größten Carsharing-Anbieter in Deutschland auf der Plattform. E-Scooter, E-Mopeds, E-Bikes, also das ganze Portfolio für den User erweitert. Deswegen ist es, ja, es ist so, Strategiewechsel ist nicht ganz falsch, ist aber am Ende wahrscheinlich ein Zurückbesinnen auf den Kern des Businessgeschäfts. Das andere fällt aber nicht weg. Ja, es ist einfach auch eine Frage nach Investitionen. Wir haben viel investiert, an die Plattform quasi breiter aufzustellen, dem User mehr Möglichkeiten zu geben. Und das fällt nicht weg. Das nehmen wir auch nicht weg. Das besteht, aber die Funktionalität ist da. Wir können auch neue Partner aufschalten. Ja? Die ganzen APIs sind da. Und jetzt konzentrieren wir uns aber wieder vermehrt darauf, sowohl vom Fokus als auch von den Investitionen, das Taxigeschäft voranzutreiben.
Mhm. Du bist ja auch mit dieser Strategie sehr erfolgreich gewesen und wirst jetzt zwischendurch sogar als Retter von Spinau bezeichnet. Ja, also großes Kompliment. Wie fühlt sich das an? Bist du auch der Retter der Taxi-Szene in Hamburg dann?
Ich glaube, das muss man, würde ich gerne zweigeteilt beantworten. Also erstmal natürlich, wenn eine Strategie aufgeht und man erfolgreich als Team ist, fühlt sich das natürlich gut an. Das ist super. Ja, dieses auf meine Person, du gabst ja irgendwie die eine oder andere Headline, finde ich eher ein bisschen unangenehm und faktisch auch nicht richtig, weil wir haben das ja als Team gemacht. Ja, und das ist uns als Team eine Strategie gesetzt, die haben wir als Team, als gesamte Company executed und damit sind wir erfolgreich gewesen. Ja, und ich bin ein Teil dieses Teams und habe meine Rolle in diesem Team und dann haben wir noch 650 andere Leute, die auch ihre Rollen ausfüllen müssen, damit das funktioniert. Deswegen, das fühlt sich gut an als Company, dass jetzt so auf meine Person singulär zu beziehen, finde ich eher ein bisschen unangenehm.
Also wir wollen dich ja ein bisschen aus der Reserve locken, aber ich sehe, das war eine sehr geschulte Antwort, wie ein Fußballprofi, der das entscheidende Tor geschossen hat. Aber das ist natürlich genau richtig. Wir würden ja gerne mal ein bisschen reinleuchten jetzt in diese ganze Frage Zukunft der Mobilität, Perspektiven, Chancen für Hamburg und deswegen ist ja auch mal spannend, ihr habt als FreeNow ja auch eine internationale Perspektive, seid irgendwie international unterwegs in Deutschland, in den Großstädten, in anderen Märkten und deswegen vielleicht mal so die Frage Einordnung, wie weit ist Deutschland, wie weit ist besonders Hamburg auch in aus dieser Perspektive, was neue Mobilitätsformen angeht? Ne?
Ja, ich glaube, wir sind in Europa und für die neuen Länder, in denen wir operieren, kann ich es am besten sagen, sind wir überall eigentlich noch am Anfang. Das heißt nicht, dass noch nichts passiert ist, aber ich glaube, wir sind trotzdem noch am Anfang der Mobilitätswende, weil die Mobilitätswende umfasst ja ganz viele verschiedene Aspekte. Da gibt es ein Thema der Stadtplanung, das ist sicherlich das, was mit den längsten Zyklus hat. Dann gibt es die verschiedenen Mobilitätsformen, dann gibt es aber auch einen Nachhaltigkeitsaspekt und die Elektrifizierung der Mobilität, dann gibt es die Zugänglichkeit zur Mobilität. Ja, also da gibt es verschiedenste Punkte und ich glaube, wir sind in Deutschland und insbesondere in Hamburg, aber auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja, wenn ich mir es gesamtheitlich angucke, es wird in Infrastruktur investiert. Das können Fahrradwege sein, das kann aber jetzt der Bau der neuen U5 irgendwie sein, die so die eine oder andere tote Ecke dann vielleicht mal abdeckt. Aber wenn ich das auch ganz klar auf unser Geschäft beziehe, es gibt ein wahnsinnig großes Angebot an Mobilität. Wir haben zum einen den öffentlichen Nahverkehr, wir haben aber dann die ganzen Dienste, die wir auch direkt auf der Plattform anbieten. Das sind eben, sag ich mal, Micromobility mit Scootern und E-Bikes, dann haben wir das Carsharing, Mopeds und dann Taxi. Und letztlich würde ich sagen, in Deutschland, aber auch insbesondere in Hamburg, eben eine gute Verfügbarkeit. Ja, das ist zum Teil, wenn wir unseren Job ordentlich machen, zum Teil ist es aber auch eine Frage, wie viele Lizenzen sind da? Ja, gibt es genügend Taxifahrer und Taxilizenzen? Wenn hier in Hamburg ein Taxi ruft über unsere App, ist normalerweise in spätestens 3 Minuten Fahrer da.
Mhm, nur nicht an Silvester.
Ja. Ja gut, an Silvester natürlich. Ne? Man hat immer so einen Spitzen, das ist glaube ich aber auch verständlich. Wenn ich mir aber in andere Märkte gucke, zum Beispiel in Italien, in Rom, sind die Lizenzen begrenzt. Werden jetzt gerade das erste Mal, glaube ich, seit 10 Jahren neue Lizenzen eingeführt in den Markt.
Ich glaube, wir haben in Hamburg können wir so roundabout 3000.
Ja, genau, genau, das kommt hin. Und da sind aber einfach zu wenig Lizenzen da. Ja, das heißt, dadurch ist die Nutzererfahrung immer suboptimal. Ja, weil dann, da ist immer Silvester gefühlt, ja.
Gut, ja. Lebensfreude, ja, die da auch zum Ausdruck kommt, ja. Und wenn du das vergleichst, nochmal so also Verfügbarkeit, aber auch in Hamburg, im Deutschland-Vergleich, ist das auch so gegeben, sind wir da?
Ja, also vor allem natürlich in den Großstädten. Ja, in Berlin, in München sehen wir das ähnlich von der Verfügbarkeit. Es wird dann natürlich, je ländlicher es wird und je weniger groß die Dichte wird, desto schwieriger wird es dann. Wir sind auch in vielen, das fällt dann bei uns in Tier 2 und Tier 3 Städten, also nicht mehr nur die ganz großen Metropolen, aber Freiburg, Nürnberg und so weiter, also schon große Städte. Also im ganz ländlichen Raum sind wir historisch eigentlich nicht, gehen aber auch jetzt immer mehr auf Taxizentralen in, sag ich mal, etwas ländlichen Gegenden zu und bieten auch denen unsere Software quasi an, um das mit ihrer eigenen Dispatching-Software zu verbinden. Ja, so dass sie im Prinzip Zugang zur Digitalisierung über uns bekommen. Wir können unseren Kunden dann eben auch, wenn mit der App dann irgendwo steht, wo keine Großstadt ist, im Idealfall Service anbieten. Und für die Taxizentralen gibt es eben die Möglichkeit, ja, sich zu digitalisieren und davon auch zu profitieren, ja, dass es eben doch dann immer mehr Leute gibt, die gerne per App buchen wollen.
Ja, und deswegen ja die spannende Frage nach Mobilitätsplattformen. Ja, also welche Rolle können die spielen, welchen Beitrag können die auch leisten, sozusagen wirklich die Mobilitätswende voranzubringen, auch Verkehre anders und neu zu organisieren. Das wäre nochmal spannend, welchen Beitrag leistet FreeNow auch, ich sag mal, einfach volumenmäßig, ja, um für diese Mobilitätswende, wäre nochmal spannend. Und dann auch verbunden mit der Frage, vielleicht in der Perspektive, die Plattformökonomie zielt ja grundsätzlich darauf ab, dass irgendwann immer alles auf eine einzelne Plattform hinzielt. Diese Winner-Takes-It-All-Entwicklung, die wir dann sehen bei Amazon und Co. zum Beispiel. Ist das hier auch zu erwarten? Und
fangen wir vorne mal an mit, was können wir für einen Beitrag leisten? Ich glaube, ein Kernthema, um die Mobilitätswende erfolgreich voranzutreiben, ist Bequemlichkeit. Ja, warum nutzen viele das Auto? Jetzt lassen wir vielleicht Leidenschaft in Aspekten raus, aber weil es notwendig ist und weil es sehr bequem ist. Ja, bequem ist die deutsche Übersetzung, wir reden intern von Convenience. Ja, das klingt dann nicht ganz so nach faul, aber es ist eben die Einfachheit, die Zugänglichkeit. Und ich glaube, um diese Mobilitätswende wirklich erfolgreich voranzutreiben, muss es so bequem wie möglich für den Nutzer sein. Und ich glaube, da können wir einen sehr, sehr großen Beitrag leisten, indem es eben sehr einfach ist, ein sehr breites Angebot gibt und es dann eben schnell, sicher und zuverlässig ist. Und ich glaube, das ist ein großer Beitrag, den wir als Mobilitätsplattform zusätzlich zum Angebot des öffentlichen Nahverkehrs leisten können. Und dann gibt es eben noch in diesen, ja, sage ich mal, Unterkategorien. Wir können natürlich, und das tun wir auch, mit den Städten zusammenarbeiten, kann sich austauschen. Ja, wir haben natürlich auch andere Erfahrungswerte. Wir haben anonymisierte Daten über die Verkehrsströme, die Stadt vielleicht nicht hat. Und letztlich auch die Elektrifizierung. Ja, das ist eben auch was, wo wir, die Fahrer sind ja nicht bei uns angestellt und uns gehören die Autos nicht. Wir sind die Vermittlungsplattform. Aber wir können natürlich durch die Bündelung der Masse, die wir da vertreten, können wir dann natürlich auch bei verschiedenen Autoherstellern für elektrische Fahrzeuge bessere Konditionen für unsere Fahrer aushandeln, wo sie dann irgendwie bessere Leasingangebote oder Kaufangebote bekommen.
Mhm. Und das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich da ein starker Faktor. Wie viel Prozent eurer Flotte, könnt ihr ja schon sagen, sind da CO2-frei?
Ja, wir haben jetzt... letztes Jahr haben wir die 50%-Marke geknackt, was entweder voll elektrisch oder hybrid auf der Plattform ist. So, das ist schon ganz gut. Wir sind, was die Anzahl der Touren jetzt nur auf dem Ride-Hailing-Geschäft angeht, sind wir knapp unter, also über 40, aber unter 50%. Hat was aber auch damit zu tun, wie sind dann die Märkte verteilt. Zum Beispiel ist die Elektrifizierung in Griechenland noch nicht so weit vorangeschritten wie in anderen europäischen Ländern, ist aber ein sehr hohes Tourvolumen. Ja, das verschiebt das dann natürlich bei uns intern etwas in den Zahlen. Und wenn man dann die anderen Mobilitätsdienste dazu nimmt, dann sind wir schon bei fast 80% von den anderen Mobilitätsdiensten, die voll elektrisch laufen. Das liegt aber daran, alle E-Scooter sind elektrisch, die E-Bikes sind elektrisch, die E-Mopeds sind elektrisch und bei den beim Carsharing ist es dann wieder ein Mix.
Und wo geht sozusagen dann nochmal auf Carsharing des deutschen liebstes Kind irgendwie dann nochmal abzielen, Verbrenner aus, sonst irgendwas, wahnsinnige politische Debatten. Ist das ein Thema für euch oder sagt ihr, die Reise ist ganz klar?
Ja, also das ist sowohl als auch. Es ist ein Thema, vor allem für unsere Fahrer. trotzdem ist ganz klar, wo die Reise hingehen muss, denke ich, für uns alle. Das ist ja nun einfach, die Klimakrise ist kein Konstrukt, ja, sondern das ist das, wo wir irgendwie alle dran mitarbeiten müssen. Dementsprechend, glaube ich, ist es wichtig, wie wird es umgesetzt? Ja? Wie werden vor allem Berufszweige wie der Taxifahrer oder die Taxifahrerin, die aufs Auto angewiesen sind, dabei unterstützt? Ja, das können irgendwie Subventionen für den Wechsel sein. Das können aber auch dann härtere Maßnahmen sein, wie jetzt zum Beispiel in Hamburg. Seit 2025 muss jedes neue zugelassene Taxi elektrisch sein und eben kein Verbrenner mehr. Damit würde ich sagen, für Hamburg erübrigt sich die Frage, zumindest auf dem Taxi, wo die Reise hingeht.
Mhm. Klar, das ist aber auch ein Thema der Regulierung. Ja, so, und deswegen nochmal die Frage, gerade im Mobilitätsbereich, bürokratische Hürden. Ne? Kannst du uns mal ein paar Anekdoten aus Hamburg, aus Berlin erzählen? Was hindert euer Geschäftsmodell einfach, um das mal greifbar zu machen?
Ja, ich glaube, wo wir uns schon sehr, sehr lange für eingesetzt haben und wo wir jetzt inzwischen auch endlich Bewegung sehen, ist, dass es eine gewisse Art der Flexibilisierung für das Taxigewerbe gibt. Ja, das hat zum einen was damit zu tun, wie werden jetzt Preise gesetzt. Wir haben jetzt das in München und Berlin das angefangen, jetzt auch Hamburg, kommen noch weitere Städte dazu, gibt es die Möglichkeit, dass der Preis vorher feststeht. Der wird dann für die einzelne Tour berechnet. Ja, das ist kein Pauschalpreis, kostet 15 Euro, egal wohin, sondern für die einzelne Tour berechnet. Aber der Kunde weiß vorher, was die Tour kostet. Und das wird sehr, sehr gut angenommen, weil es eine gewisse Sicherheit für den Kunden gibt. Ja? Und weil man jetzt auch nicht denkt, so, oh ja, und danach fährt irgendwer noch einen Umweg und vielleicht kostet es doch mehr, sondern man weiß es eben vorher. Das hat aber sehr, sehr lange gedauert. Das ist nämlich auch kein Thema, was bundesweit festgelegt wird, sondern von den jeweiligen Kommunen. Aber da sehen wir Bewegung drin. Zum anderen begrüßen wir natürlich, dass es in Hamburg kein Thema tatsächlich, weil Hamburg da einen anderen Weg gegangen ist, aber gerade in Städten wie Berlin, dass auch das lizenzierte Mietwagengeschäft, Private Hire, besser kontrolliert wird. Ja, es gibt Regulatorik, die wird aber nicht immer eingehalten. Ja, und wir haben das jetzt in Berlin gesehen, dass die großen Plattformen, wir auch, Daten übermittelt haben, sodass die Behörden prüfen können, ob die Lizenzen überhaupt korrekt sind. Und dabei ist aufgefallen, dass sehr, sehr viele Lizenzen nicht korrekt sind. Und ein Drittel der lizenzierten Mietwagen sind vom Markt genommen worden, was ja aus meiner Sicht gut ist, weil es dazu führt, dass wir ein faires Spielfeld und fairen Wettbewerb haben.
Sind wir bei einem spannenden Thema. Was ist euer Verhältnis, eure Wettbewerbssituation zu Uber zum Beispiel, ja? Private Hire?
Ja, so ein Marktbegleiter, der ein ähnliches Produkt anbietet. Wir sind der ganz klare Marktführer im Taxi und bieten unseren Kunden eben das schnellste, verlässlichste und sicherste Produkt an. Und es gibt Konkurrenz, so, und wenn sich die Konkurrenz an die Spielregeln hält, dann ist alles in Ordnung. Dann ist eine Konkurrenzsituation, glaube ich, für den Gesamtmarkt immer gut. Wenn die Konkurrenz sich nicht an die Spielregeln hält, dann muss das eben bereinigt werden.
Mhm. Ja, das heißt also sozusagen, die Deregulierung erfordert starke Institutionen, die dann eben aber auch die Regeln klar durchsetzen. Das klingt ziemlich deutlich raus, also ist jetzt auch keine Überraschung, dass nicht der Fall zu sein scheint. Ist das besser geworden in den letzten Jahren?
Absolut. Ja. Also insbesondere in den letzten 18 Monaten gibt es wahnsinnig viel Bewegung in den Großstädten, das besser zu verstehen, besser zu kontrollieren. Es gibt jetzt auch eine sehr relevante und präsente Debatte dafür, ob es nicht auch einen Mindestpreis für Private Hire geben sollte. Weil eben das Modell ja auch mittelfristig kostendeckend funktionieren muss. Wenn es das nicht tut, bietet es eine gewisse Motivation, sich vielleicht an Regeln nicht zu halten, um das irgendwie hinzubekommen. Und eine Fahrt hat eben, egal in welchem Segment, ihren Preis. Ja, ein Fahrer muss was verdienen, das Auto und die Unterhaltskosten müssen irgendwie bezahlt werden, die Plattform muss irgendwie was verdienen und am Ende muss der Kunde das dann bezahlen. Ja, und ich glaube, da ist eine sehr, sehr große Debatte gerade im Gange zu sagen, damit es eben nicht auch wieder ein ungleiches Wettbewerbsfeld gibt, was dann eben vielleicht sogar im schlechtesten Fall noch zu illegalen Aktivitäten an der einen oder anderen Stelle führt, muss man vielleicht gucken, dass es einen Mindestpreis gibt bei Private Hire. Beim Taxi ist es über das Taxameter geregelt und selbst mit den Festpreisen, die bewegen sich dann oder basieren auf dem Korridor ums Taximeter herum, so, um auf der anderen Seite aber nicht in so ein absolutes Price-Dumping zu gehen, was eigentlich nachhaltig nicht funktionieren kann und auch kein dauerhaftes Mobilitätsangebot bleiben kann.
Ja gut, und das es geht im Endeffekt nachher um den Preis und was ist günstiger und was ist sozusagen more convenient, eben bequemer und den Kundenbedürfnissen entsprechend. Und wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken, auch 2040 Thema, wie lange haben wir eigentlich noch die Fahrer und Fahrerinnen, die eben dann auch bezahlt werden wollen, mit Geld verdienen, ihren Job damit haben. Wann haben wir das erste selbstfahrende Taxi bei FreeNow?
Also irgendwann werden in Europa auch autonome Fahrzeuge fahren. Ich glaube, das ist, da bin ich mir ganz sicher.
Irgendwann habe ich nicht so ganz Einordnung.
Genau, kommen wir jetzt zu. Das wird aber nicht morgen sein. Das wird aus meiner Sicht auch noch nicht nächstes Jahr und auch wahrscheinlich nicht in den nächsten Jahren sein. Zum einen die technologische Komponente. Ja, da passiert schon was in Amerika. Dann ist es aber natürlich die regulatorische und die Haftungskomponente. Da müssen erstmal europäische und Ländergesetze für geschaffen werden, die noch nicht wirklich da sind.
Hau raus, was wünschst du dir, damit das schneller geht in
Deutschland? Die Frage ist ja erstmal, also ich wünsche mir, man darf technologischen Fortschritt sollte man nicht aufhalten. Ich wünsche mir aber, dass das Ganze mit Sinn und Verstand angegangen wird. Das ist zum einen, dass es keine, sage ich mal, sinnlose Überregulierung gibt. Aber wir müssen uns natürlich auch angucken, dass das nicht irgendwie reinschwappt, ungesteuert, unüberlegt vor allem und wir negative Konsequenzen haben. Ja? Wir werden, also ich gehe von einem Zeitraum von mindestens irgendwie 3 bis 5 Jahren aus. Vielleicht werde ich Lügen gestraft und es geht schneller, aber mir ist wichtig, dass wir einmal verstehen, das wird nicht von heute auf morgen passieren. Wir wachen nicht auf und heute ist es das klassische Taxi und morgen ist alles autonom. Es wird eine Koexistenz geben. Ja? Worauf muss man aus unserer Sicht achten? Was hat das für einen Einfluss auf die Fahrer? Ja, das ist eine große Berufsgruppe und deren Interessen müssen auch vertreten werden. Das muss in der Gesellschaft, in der wir leben, ja, muss das mit berücksichtigt werden und gucken, was heißt das eben für die Industrie. Es ist aber auch wichtig, was heißt das für den Endkunden? Ja, als technischer, affiner Mensch sagt man vielleicht, ah ja, ist ja super, das ist spannend, das fährt von selber, Wahnsinn. So, der eigentliche Use Case ist aber ja, ich möchte bequem, sicher und schnell ans Ziel kommen. Das heißt in bestimmten Fällen aber auch, vielleicht möchte ich, weil ich das selber nicht mehr so gut hinbekomme, dass mir jemand den Koffer in den Kofferraum lädt. Ja? Oder dass ich, wenn ich eine Krankenfahrt habe und zur Dialyse muss, dass mir jemand irgendwie aus dem Auto hilft und mich zur Tür begleitet. Das sind Sachen, die wird eine Maschine nicht machen können. Ja? Und da gibt es, glaube ich.
Oder Stadtrundfahrten, ne? Erläutern, ne? Dass man so ein bisschen Service und
Druck. Also es gibt da die verschiedensten Fälle. Und ich glaube, unser Anspruch an die ganze Sache ist einfach, es wird kommen und wir möchten es aber begleiten und wir möchten es insbesondere aus Sicht unserer Fahrer begleiten. Ja, und wir möchten eben gucken, dass es da irgendwie gute Konzepte gibt, wie die Transition in eine Koexistenz von diesen Services eben ermöglicht wird.
Ja, also das ist ja bei all diesen technischen Fortschrittsfragen, weil die steht ja über allem. Was macht das mit den Menschen, mit den Leuten, die bisher da arbeiten? Und dann haben die dann noch einen Job später oder bleiben die sozusagen wie die Pferde auf der Weide? Das ist, glaube ich, aber wenn wir das so sehen, mal in diesem Kontext zum anderen großen Zukunftsthema in Hamburg, uns fehlen bis Anfang der 40er Jahre 200.000 Fachkräfte in Hamburg, allein in Hamburg. Das heißt, der Druck ist so groß, sodass wir mal von der Wirtschaftsperspektive heraus, unternehmerische Perspektive, eigentlich alles zum Fortschritt brauchen, weil die Leute werden händeringend gebraucht. Sie müssen da qualifiziert werden, Umschulungen und so dann mit hinzukriegen. Aber insofern ist das, glaube ich, richtig und gut, diese Perspektive mitzuhaben, aber dann eben auch gesamtgesellschaftliche Angebote zu machen. Wie kriegt man die Leute, die vielleicht in Segmenten sind, die sich dann so stark verändern, wie das hier vielleicht sein kann? Aber eben auch weiter mit rangehen. Aktuell sind wir ja noch, Stichwort Digitalisierung, wissen wir, 60% des Taximarktes sind noch offline. Ja, so. Und also insofern erstaunlich, warum ist der Weg immer noch so weit? Ne?
Ja, ich glaube, wenn man sich einmal Europa anguckt im Vergleich zu Asien oder Amerika, ist die Digitalisierung insgesamt noch nicht so weit vorangeschritten. Zum anderen ist einfach das Taxigewerbe auch noch nicht weit genug digitalisiert. Das ist eben auch wieder das, wo wir als Plattform versuchen, den Beitrag zu leisten, auch unsere Systeme in den ja doch auch fragmentierten Regionen. Das ist ja gerade in Deutschland, es gibt unheimlich viele Städte, es gibt größere Städte, kleinere Städte. Ja, es ist sehr fragmentiert. Da eben zum einen bei der Digitalisierung mit unseren Systemen zu helfen, das ist eher, sage ich mal, auf der Angebotsseite. Zum anderen aber auch auf der Nutzerseite. Ja, Digitalisierung passiert sicherlich auch mit dem demografischen Fortschritt. Das ist sicherlich die eine Sache. Aber häufig ist es auch noch so, dass es ein gewisses Vertrauens- und Sicherheitsgefühl gibt, wenn ich wo anrufe. Ja, und dann, okay, ich habe mit jemandem gesprochen. Dann kommt das Taxi auch. So, und da versuchen wir natürlich irgendwie auch. Wir haben jetzt,
bin ich auch nicht ganz frei von mir.
Ja, wir haben jetzt ein Pre-Book-Promise, ja, also Vorbestellungsversprechen irgendwie eingeführt, wo wir eben sagen, wenn das zum Flughafen die Fahrt vorbestellt ist, wir garantieren, dass das Taxi kommt. Wenn es nicht kommt, dann gibt es eben eine großzügige Entschädigung und so weiter, weil wir genau auch sagen, dieses Sicherheitsgefühl muss auch da sein und das funktioniert auch und da sind wir auch, also wir haben das Selbstvertrauen, das anzubieten, wir wollen jetzt kein Verlustgeschäft machen und die ganze Zeit Entschädigungen zahlen, aber genau das ist es eben, den Leuten diese Sicherheit zu geben und zu helfen, da vielleicht auch mal eingefahrene alte Verhaltensmuster zu ändern.
Großer Themenkomplex, aber auch kurz angerissen, die nachhaltige Mobilität, vielleicht mal einen Blick nach Hamburg. Hat Hamburg da die Vorreiterrolle, die wir gerne sozusagen am Standort auch propagieren? Was muss passieren, damit wir sie einnehmen und wirklich auch zu Geschäftschancen entwickeln können? Ne?
Ja, also ich glaube, dass wir in Hamburg nicht ganz schlecht dastehen. Ja, ich glaube, dass wir da schon.
Das ist ja ein hanseatisches größte Lob eigentlich. Ja?
Nein, ich glaube, dass die Stadt das durchaus als Fokus hat und auch verschiedene Dinge in die Umsetzung gibt oder auch schon die Umsetzung gegeben hat. Wir hatten eben das Beispiel, seit diesem Jahr, jedes neue Taxi muss elektrisch sein. Ja. Öffentlicher Nahverkehr wird ausgebaut, es werden Möglichkeiten gegeben, auch ganz CO2-neutral zu Fuß oder mit dem Fahrrad irgendwie voranzukommen. Ich glaube, da bieten wir schon in Hamburg viel an. Wir sind aber auch nicht die einzige Stadt, die das macht. Jetzt mal sehe ich, jetzt hier in der Innenstadt, ja, ist natürlich, der Jungfernstieg ist jetzt inzwischen verkehrsberuhigt. Das machen andere Städte auch. Ja, in Paris gibt es relativ starke Regulatorik inzwischen, was in der Innenstadt passiert. Barcelona hat eine, glaube ich, Fläche, haben sie jetzt schon mit angefangen, wollen eine Fläche von 1 Million Quadratkilometern von Straßen und Parkplätzen zurückbauen in, sagen wir mal, Bürger und Bürgerinnen nähere Flächen. Das können Parks sein, ja, das können irgendwie in Recreational Areas in welcher Form auch sein. Aber das sind ja ganz klare Ansätze, wo man sagt, die Städte nehmen das ernst, starten damit, aber es hat einen Zeithorizont. Das meine ich mit der Städteplanung, sowas. Eine neue U-Bahn oder der Rückbau von Straßen und Parkflächen, das passiert eben nicht über Nacht.
Was ist euer größtes Projekt? Was ist the next big thing by Freenow? Sagst du, woran arbeitet ihr gerade, um richtig nach vorne zu kommen?
Es ist tatsächlich die Digitalisierung des Offline-Marktes. Das ist vielleicht jetzt gar nicht so, dass, oh ja, das ist dieses super große neue Projekt, aber es ist genau das. 60% sind noch offline.
Sprich für Marktpotenzial, ne?
Genau. Da ist ein riesiges Wachstumspotenzial aus der wirtschaftlichen Komponente. Es macht also total Sinn von allem, was wir besprochen haben in der Transformations- und Mobilitätswende.
Also für die Investoren, die zuhören, ja, da geht noch was. Ja?
Ja, wir sind nicht auf Investorensuche. Wir haben ja zwei Shareholder. Aber dementsprechend ist das für uns der Fokus. Und dann unterteilt ihr sich eben. Es gibt einen ganz großen Bereich an Krankentransporten. Alles, was Non-Emergency Medical Transportation, Leute, die regelmäßig zur Dialyse fahren. Da ist zum Beispiel das Thema, das läuft alles noch komplett offline ab. Und das ist nicht nur die Bestellung, sondern der Patient hat irgendwie einen Offline-Zettel, dann muss der Taxifahrer das unterschreiben, dann muss das bei der Krankenkasse eingereicht werden, dann muss das bei der Krankenkasse, irgendjemand muss die Quittung irgendwann, da sind große Volumen. Wir haben jetzt gerade auch Ende letzten Jahres mit der Technikerkrankenkasse bekannt gegeben, dass wir gemeinsam da an einer Digitalisierungslösung für genau das Themenfeld auch arbeiten. Mhm. Und das fällt auch in diese 60% mit rein.
Mhm. Ja, spannend. Das ist natürlich auch die Connection halt zu anderen Bereichen, jenseits der Mobilität. Das ist natürlich toll. Wir wollten ja auch gerne ein paar Fragen aus der Community noch integrieren hier. Insofern komme ich mal dazu und nochmal da vielleicht so 2, 3 Punkte. Eine Frage ging Richtung Zusammenspiel, ÖPNV, Nahverkehr. Haben wir irgendwie in Hamburg Switch-Programme mit Carsharing und so. Wie siehst du da die Connection? Was ist da euer Fokus drauf als Freenow?
Ja, also wir sind sehr dankbar über das Deutschland-Ticket, weil wir damit die Möglichkeit haben, flächendeckend quasi Zugang zum ÖPNV auch anbieten zu können auf unserer Plattform. Wir sind mit dem Rhein-Main-Verkehrsbund auch integriert. Das war so das Erste, was wir ausprobiert haben, weil es der größte zusammenhängende Verkehrsverbund in Deutschland ist. Das Problem ist, jeder Verkehrsverbund hat eine eigene Technik, gibt keine standardisierten APIs. Das heißt, wenn man jetzt wirklich noch den BVG und den HVV und alle einzeln anschließen wollen würde, wären das alles Einzellösungen. Und das ist sehr, sehr zeitaufwendig und aus rein wirtschaftlicher Sicht auch nicht ganz einfach zu rechtfertigen, weil auch der Verkauf von einem Ticket im öffentlichen Nahverkehr, da ist jetzt für uns keine Riesenmarge drin. Das ist ein Angebot für den Kunden, deswegen ist das gut. Und deswegen begrüßen wir das natürlich mit dem Deutschland-Ticket. Die Verbindung, das geht bei uns in der App. Also ich kann gucken, wann fährt Bahn oder Bus eben entsprechend. Wenn ich mein Deutschland-Ticket habe, muss ich da eigentlich auch gar nicht raus. Aber die Einzelintegration in vielen Städten, ja, das ist ja eben nicht nur Hamburg, sondern es sind dann ganz viele deutsche Städte und dann noch mehr europäische Städte, wäre ein sehr, sehr kleinteiliges Geschäft. Deswegen haben wir da jetzt keinen direkten Fokus drauf.
Mhm. Und ja, spannend. Und die zweite Frage aus der Community, damit kannst du dich natürlich unsterblich machen, ist die Frage, werden wir es noch erleben, beziehungsweise wann werden wir es erleben, dass Hamburg staufrei ist?
Ja, hoffentlich 2040. Ja. man muss aber auch fairerweise sagen, hilft natürlich niemandem, der im Stau steht in Hamburg. Es ist in Hamburg gar nicht so schlimm, wenn wir das mit anderen europäischen Großstädten vergleichen, in Spanien, in England, dann ist das hier im Verhältnis noch relativ entspannt. Das heißt nicht, dass es nicht besser werden muss, aber ich glaube, das ist der Punkt. Ich glaube, das ist ja auch ein Teil der Mobilitätswende. Wir haben jetzt über Nachhaltigkeit gesprochen, Bequemlichkeit, wie man da hinkommt. Aber warum brauchen wir die? Wir brauchen die für die Klimaziele, das ist das eine. Wir wollen ja aber ja auch alle lebenswertere Städte haben. Wir wollen hier keine Zeit verlieren, im Stau zu stehen. Wir wollen hier keinen Smog haben. Wir wollen die Lautstärke nicht haben. Ja, das heißt, das alles spielt da eben entsprechend mit rein.
Mhm. Ja, das ist eigentlich der perfekte Steilpass zur abschließenden Frage, die ich dir gern nochmal die abschließende große Frage, die ich dir stellen will, nochmal 2040. Ja, wie ist deine Einschätzung? Ja, wie sieht unser Mobilitätsalltag in Hamburg im Jahr 2040 aus? Staufrei war schon ein Stichwort.
Ja, ich glaube, ich habe es in Teilen schon beantwortet, aber es wird fantastischen Zugang geben, der extrem bequem ist. Es wird sauber sein, es wird leise sein, es wird sicher sein und es wird schnell sein. So, das ist mein Wunsch. Und das wird nicht ein Verkehrsmittel sein, sondern das wird für die verschiedensten Anwendungsfälle, wird das die gesamte Klaviatur von dem, was es heute gibt oder vielleicht bis dahin auch noch geben wird.
Mhm. Und ihr seid dann erfolgreich in Hamburg, ja?
Wir sind erfolgreich in Hamburg und in Europa.
Ja, sehr gut. Da drücken wir die Daumen, dass es so ist und unterstützen gerne als Handelskammer dazu. Ganz spannend. Vielen Dank für die ganzen tollen Einblicke, die da stattgefunden haben. Ich finde, da war eine Menge dabei bei diesem vielschichtigen Thema Mobilität und ja, toll, dass ihr da so differenziert, aber auch dran geht, auch realistisch. Ja, sozusagen auch nicht immer sozusagen den ganz großen Visionsspot hat, dass wir jetzt irgendwie quasi zum Mond fliegen, in Anführungszeichen, sondern wirklich auch die Menschen im Blick haben, finde ich eine super Perspektive. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank. Am Ende sind wir eine hanseatische Company.
Ja, das ist ein wunderbares Schlusswort. Freut uns. Ja, das war unsere heutige Folge zum Thema Mobilität. Vielen Dank an unseren Gast Thomas Zimmermann für die spannenden Einblicke und vielen Dank an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn euch die Folge gefallen hat, erzählt es doch gerne weiter, abonniert unseren Kanal und lasst doch am besten auch gleich noch eine kleine Bewertung da. Ihr könnt mir auch gerne persönliche Nachricht schicken über die Social Media Kanäle und einfach ein paar Fragen auch in den Links, die wir hier haben in den Shownotes. Und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid, zur nächsten Folge von Hamburg 2040.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.